Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Devs on Tape. Wieder aus Düsseldorf von der Apex Connect, diesmal mit einem weiteren Gast. Und um es nicht zu vergessen, wieder mal hallo liebe Caro.
Hallo Kai.
Ja, wir sind heute hier wieder in diesem schönen Raum mit dem tollen Podcast-Equipment und haben einen tollen Gast eingeladen. Und zwar wird uns heute Daniel Hochleitner hier mit seiner Präsenz beehren und ein bisschen was erzählen über sich selbst. Ich nehme gar nicht so viel vorweg, übergebe direkt das Wort an dich. Hallo Daniel.
Ja, hallo Kai, hallo Caro.
Stell dich gerne vor.
Ich bin der Daniel, wie du schon gesagt hast, und ich sitze hier im tollen Raum mit teuren Podcast-Equipment und ich fühle mich geehrt, hier zu sein.
Das ist wunderbar. Ja, du bist Member auf die Apex-Team mittlerweile. Wir werden bestimmt in dem Podcast noch mehr darüber erfahren, wie es dazu gekommen ist. Ne? Das wird mit Sicherheit spannend werden für unsere Hörer. Und ja, starten wir da direkt rein. Du kannst ja mal ein bisschen was darüber erzählen, wie du denn ins Oracle Apex Team gekommen bist. Was hat dich dazu bewegt?
Jetzt muss ich aber long anfangen.
Ganz am Anfang anfangen. Vielleicht fängst du mit Kindergarten, Grundschule so in die Richtung.
Nee, so weit gehen wir lieber nicht zurück. Okay. Ja, die Entscheidung stand eigentlich 2021 an. Also 2020 hat Oracle den Apex Freelance Markt ein bisschen durchsucht, um für die Covid-Apps, die Oracle gebaut hat, damals für die US-Regierung, da Unterstützung zu haben. Und das Apex-Team selbst hat zu der Zeit viel unterstützt, aber das Apex-Team muss ab irgendeinem Zeitpunkt natürlich auch wieder Apex bauen und das Produkt weiterbauen. Somit war da nicht mehr so viel Zeit und deswegen hat Oracle da externe Spezialisten und IT-Berater und so gesucht, die was da einfach bei der Entwicklung helfen. Und so bin da ich irgendwie dazugekommen und habe ein Jahr tatsächlich als Freelancer oder Selbstständiger bei Oracle gearbeitet. Und das hat irgendwie ja am Ende so den Weg ins Apex-Team so geebnet. Also ich habe dann schon damals auf Freelancer-Basis schon an ein paar Core-Komponenten so nebenbei mitentwickelt, neben den ganzen Covid-Apps. Und ja, dann wusste man irgendwie schon zu der Zeit, wie sich das Team so ein bisschen anfühlt, wie die arbeiten. Und ja, das war ganz lustig und hat mir gefallen. Und das ist ein großartiges Team, wo man arbeiten kann. Und deswegen ja, hatte ich da schon Interesse, dann bei Oracle anzufangen. Und so ist eigentlich dann 2021, ich glaube im Februar, dazu gekommen, dass ich da festangestellt wurde.
Und war das die, also es gibt ja diese Geschichte, dass Larry Ellison dann diese App dann da hatte und das war so schnell alles mit, es war ja doch diese Health-App, oder?
Die war so während der Meeting quasi entstanden, ist diese App. Ja, das war eine davon. Das war, glaube ich, die erste. Die hat anscheinend, ich habe es ja nur von Hörensagen gehört, weil zu dem Zeitpunkt war ich da ja noch nicht dabei. Da müsste man an Shakib und so fragen. Ich glaube, der da war da wirklich viel involviert.
Genau, Notiz an unsere Hörer, das ist ein paar Folgen zurück. Shakib, Scott Spendolini und Mark Selbst, sie haben alle ihren Anteil zu dieser Geschichte gemacht. Das ist super. Ja, aber jetzt dein Bestandteil von deine Perspektive ist natürlich auch.
Und ja, am Ende gab es ja da wirklich mehrere Covid-Apps, also bestimmt 4, 5, 6 verschiedene. Und ich habe da, glaube ich, an 2 damals mitgearbeitet.
Mhm. Okay, cool. Und du warst ja, also wir haben uns natürlich deinen Lebenslauf angeguckt. Und du warst ja,
CV, ja genau.
5 Jahre selbstständig. Und als jemand, der selbst selbstständig ist, finde ich natürlich auch interessant, was dann für dich am Ende die Punkte waren, dann doch wieder in eine Anstellung zu gehen bei Oracle.
Das werde ich tatsächlich öfter gefragt, weil viele, die selbstständig waren, sind Vollblut-Selbstständige und wollen das natürlich für immer sein. So bin ich oder war ich auch. Das ist aber tatsächlich der einzige Job gewesen, was mich aus der Selbstständigkeit gebracht hätte und auch gebracht hat in dem Fall.
Ja.
Ich wäre wahrscheinlich zu keinem anderen Arbeitgeber gegangen. In dem Fall war hauptausschlaggebend. Ich weiß nicht, wie oft man im Leben die Chance dazu bekommt, dass man an einem Produkt arbeiten kann, wo man schon mal weiß, dass das 100.000 Developer auf der Welt benutzen und vielleicht Millionen von End-User da irgendwie bespaßt werden mit der Software. Und das gibt eine gute Grundmotivation, da irgendwie mitzuhelfen, ja.
Ja, vor allem, du hast ja auch schon vorher sehr viele Tätigkeiten im Bereich Community-Arbeit gemacht, ne? Also ich glaube, wir alle kennen dein GitHub-Repository.
Es ist leider weniger geworden.
Mit Daniels Hand. Jetzt nimm die Frage nicht vorweg, lieber Daniel, auch wenn du das sehr charmant sagen kannst. Das ist die kritische Hinterfrage gleich. Aber du hast ja angefangen unter deinem GitHub-Repository Daniels Hand, hast ja ganz viele Plugins veröffentlicht. Du hast sehr viele Aufgaben, die jeder Entwickler so tagtäglich in seiner Arbeit mit Apex machen musste, in Plugins und wiederverwendbare Komponenten gesteckt und hast dann veröffentlicht und jeder konnte es einfach nutzen. Ja, das, lieber Daniel, jetzt kommt die Frage. Geworden. What happened in between? Was ist los?
Last commit 5 years ago?
Ja, so. Schande über dein Haupt, wenn man das so sagen darf.
Es ist tatsächlich, ich baue immer noch Plugins, die werden aber nicht mehr so häufig veröffentlicht. Hat ganz einfach den Grund, auch mit unter Legal natürlich, wenn du im Apex Core Team arbeitest, dann nur parallel irgendwie in deiner Freizeit da was entwickelst und das zur Verfügung stellst. Jetzt wäre da, sagen wir mal, zum Beispiel eine Security-Lücke oder irgendwas drin, dann wird das ja eventuell ein schlechtes Licht dann auf den Arbeitgeber werfen können. Und deswegen ist da ein bisschen weniger passiert. Ich probiere aber tatsächlich, da jetzt wieder mehr zu machen. Also ich kümmere mich mit dem Vincent und ein paar anderen gemeinsam um das Oracle-eigene GitHub-Repository, wo die Sample, Packaged-Apps, Starter-Apps und so drauf sind. Da sind ja auch so ein paar Plugin-Examples. Die sind jetzt nicht wirklich umfangreich, auch nicht, ja, könnte man verbessern, sagen wir es mal so. Und da haben wir auf jeden Fall Potenzial gesehen und vielleicht landen ja in Zukunft ein paar Plugins von mir über den Weg wieder auf GitHub. Man muss sich aber das ein bisschen anders vorstellen. Es ist nicht so, wie wenn du als Freelancer in deiner Freizeit ein Plugin baust, wo du jetzt sagst, hey, das habe ich jetzt auf einen Tag runterprogrammiert, here you have it. Nein, das müssen andere Leute anschauen, dein Code. Das heißt, da finden Peer-Reviews statt, da finden Security-Reviews statt. Wenn man irgendein UI-Plugin baut, da musst du auch nochmal Accessibility drauf schauen, dass das beeinträchtigte Menschen oder so benutzen können. Und deswegen zieht sich dann doch so ein kleines Produkt länger, wie wenn man es einfach privat gebaut hätte.
Aber man hat natürlich auch die Gewissheit, dass die Qualität auch stimmt, ne? Das ist natürlich, wenn du ein Security-Review hast, da gehst du doch mit einem viel besseren Gefühl auch rein.
Fehler passieren immer. Man kann nicht jeden Fehler finden, das wird, glaube ich, ja immer so sein, aber man kann es versuchen, die Chance einfach zu minimieren.
Ja.
Okay, aber ich sehe, also ich war auf deiner GitHub-Seite und letztes Jahr scheinst du ja zumindest was committed zu haben.
Wirklich? Was
ja,
denn?
Jetzt ich weiß es helfen. Nicht. Hier ist nur dieser Graph.
Also die Commit-History?
Da ja, steht drin 18 Contributions.
Jetzt kann natürlich sein, dass das jetzt die Contributions sind, wenn ein neuer Apex-Release kommt und ich die Packaged-Apps und so für den neuen Release da deploye auf dem Oracle GitHub-Repository. Kann sein, dass das jetzt in meinen Statistiken damit erscheint, das weiß ich.
Aber das ist aufbauend auf das, was du gerade schon gesagt hast. Du arbeitest jetzt mit dem Vincent und Kurt zusammen mit dem Team am Git-Repository, wo die Package-Apps und sowas bei euch drin liegen. Das, was wir auch immer gerne den Kollegen bei dir aus dem Team für eine Frage stellen, ist, was ist deine Hauptaufgabe jetzt? Also es ist immer so ein bisschen vage, so ich arbeite hier mal an einem Projekt, hier mal so an einer Aufgabe, das wird so randommäßig quasi in die Runde gesprüht, wer welches Feature machen darf. Aber wenn du jetzt so mal beschreiben müsstest, was deine Kernaufgabe ist, in welchem Gebiet von einem Apex-Produkt selber bist du unterwegs?
Also ganz, ganz, ganz kurz Zusammenfassung wäre wahrscheinlich Core-Entwicklung JavaScript-lastig, wenn man es so wirklich auf einen Satz runterbricht. Aber ansonsten wirklich querfeld ein und querbeet alles, was man sich so vorstellen kann. Also von standardmäßigen Plugins, so wie das File-Upload-Item, dass man das ein bisschen bearbeitet, dass das jetzt also eine Drop-Zone-Funktionalität mitbringt, über einen Kalender auf eine neue Full-Kalender-Version heben, wo man dann irgendwann feststellt, dass Full-Kalender die komplette API geändert hat. Mhm. So, ja, solche Dinge, also einfache Wartungssachen, wo man einfach Bugfixing betreibt. Alles Mögliche eigentlich.
Also gibt es gar nicht so richtig so nicht Product Owner innerhalb des Teams?
Es gibt Product Owner, aber trotzdem ist man jetzt nicht immer fest unter einem Product Owner und entwickelt mit dem, sondern wenn dann festgestellt wird, hey, auf einer anderen Stelle braucht man gerade vielleicht einen Entwickler, jetzt ist kurz vor Release und wir müssen das aber auf jeden Fall noch fertig kriegen, dann kann man auch so in ein Thema plötzlich mit reinrutschen, ne?
Wie hat sich das für dich jetzt angefühlt, dieser Weg von der Selbstständigkeit, von viel Contributions in der freien Zeit, Konferenzbesuche, Präsentationen hin?
Also Konferenzbesuche probiere ich immer noch so viel wie möglich zu haben. Es ist jetzt zweimal mit der Apex Connect leider nicht ausgegangen, aus privaten Gründen und Krankheit. Aber ansonsten war das eigentlich und ist immer noch auf meiner To-Do-Liste alles.
Ja, aber wie fühlt sich das für dich an, quasi nicht von 100% auf 0% runterzugehen, sondern zu sagen, alles klar, ich arbeite jetzt mit dem Produkt, wofür ich immer schon gearbeitet habe, mit den gleichen Tools, noch viel näher an den Leuten, die ich auch schon irgendwie kenne. Aber jetzt ist es halt eben nicht mehr Blogposting, Apex World, Contribution können wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Aber da einfach nicht mehr so viel beizutragen für die Community.
Ich glaube, man kann für die Community am Ende, also als IT-Consultant schaut man natürlich zuallererst mal, dass man, wenn man so ein Apex-Release oder damals, wo das Apex-Team ein Release veröffentlicht hat, schaut man, dass man alle Features irgendwie testet und Kontrolle bringt und sich anschaut, dass man seinen Kunden da irgendwo weiterhelfen kann. Jetzt hat man natürlich schon ein bisschen eine Brille auf. Du kennst dich natürlich am besten mit den Themen aus, wo du irgendwo beteiligt warst. Das bedeutet natürlich auch, es würde Sinn ergeben, falls man auf eine Konferenz geht, dass man natürlich zu dem Thema dann auch was beiträgt und den Kunden dann zu dem Thema was sagt. Allerdings ist man natürlich jetzt viel tiefer drin in so einem Thema. Das heißt, wenn dich jetzt ein Kunde fragt oder da einfach was dazu wissen will, kann man denen natürlich jetzt noch detailliertere Antworten zu einem gewissen Thema geben.
Apex ist ja doch auch sehr stark gewachsen, gerade in den letzten Jahren, von den Features her und so. Und ich habe dennoch manchmal das Gefühl, wenn die Leute dann hier so Fragen stellen, dass sie dann auch so ein bisschen davon ausgehen, dass jeder alles kennt von den Entwicklern. Hast du das Gefühl, noch irgendwie den Überblick über alles zu haben oder gibt es da so ein paar Blindspots für dich?
Es gibt immer Blindspots und ich glaube, wer das Gegenteil sagen wird, glaube ich, stimmt nicht so ganz. Aber ja, man versucht natürlich immer irgendwie so zu helfen, dass man den Kunden eine Antwort gibt. Es gibt ja oft nicht die Antwort, sondern viele Wege führen nach Rom. Und oft reicht es den Kunden ja auch, wenn man denen einfach nur so einen Denkanstoß gibt, wie man jetzt eine gewisse Sache angehen könnte.
Ja, okay. Ich hatte natürlich auch deinen Blog gefunden.
Caro, die ist unheimlich gut im Informationsscrollen.
Den habe ich irgendwann mal vor einem Jahr oder so migriert und der sieht nicht mehr so toll aus, weil der hat irgendwie die Source-Code-Beispiele und so nicht.
Ah.
Sieht nicht mehr so gut aus.
Okay, also in die einzelnen Berichte bin ich jetzt nicht gegangen, aber ich habe so ein bisschen
die Überschriften gelesen.
Genau, auch mal geguckt, wann du zuletzt was gepublished hast. Und zumindest bei dem, den ich gefunden hatte, vielleicht hast du auch noch einen neueren, ist das Kalender Region Upgrade Guide für 21.1.
Auf dem Oracle-Blog.
Ja, genau, ja. Hast du da auch vor, dann jetzt noch mehr?
Ja, also, der Kalender wird ein bisschen Liebe, glaube ich, gut vertragen, wenn man mal die Chart-Region zum Vergleich ansieht. Die hat ja so einen Serious-Support. Und beim Kalender, wie man es von seinem Outlook oder seinem Desktop-installierten Kalender auskennt, hat man ja meistens nicht nur einen Kalender, sondern mehrere. Die haben dann verschiedene Farben.
Ja.
Und vielleicht würde sie dann irgendwann mal die Chance ergeben, dass man natürlich so einen Serious-Support da reinbaut und sich dann nicht mit ewig lang Union-SQL-Statements da irgendwie behelfen muss, sondern dass man das dann mehr deklarativ lösen kann.
Und von den Veröffentlichungen her, wie ist das dann? Machst du dann mehr jetzt, genauso wie bei den Plugins, machst du mehr auf dem Oracle-Blog oder machst du noch dann vieles auf deinem eigenen Blog? Oder also wie ist so deine Vision?
Also geplant ist tatsächlich, dass ich jetzt mehr unter der Oracle-Flagge veröffentliche, auch mit dem GitHub-Repository. Aber ich habe durchaus Plugins baut, die was nicht veröffentlicht worden sind, aber innerhalb von Oracle in irgendeiner Demo-App oder Showcase-App oder auch Apps für andere Abteilungen verwendet werden.
Wie viel Einfluss hast du? Du sagtest gerade, ja, die Kalender-App kann sicherlich noch ein bisschen Liebe gebrauchen. Wie viel Einfluss hast du so als Entwickler darauf, was auf der Roadmap steht für die nächsten Features? Also macht ihr eine Brainstorming-Runde und dann sagt ihr, ja, ich würde gerne mal an dem Kalender arbeiten und dann wird das mal abgestimmt und überprüft, wie das mit der generellen Roadmap aussieht.
Die Senior-Senior-Members schauen natürlich schon immer, was so jetzt bevorzugt behandelt wird. Also Patrick, Carsten, Hillary, name it. Aber wir haben so eine lange Active Backlog tatsächlich mit Feature-Ideen und auch was vom Kunden kommt. Das will auch abgearbeitet werden und das wird natürlich dann gewissen Leuten zugeteilt oder man entscheidet. Oder auch die Leute können da selber drüber schauen und schnappen sich einfach Themen, auf was sie Lust haben, weil es existiert wirklich so viele Ideen, als nicht nur die von der Idea selbst, sondern die, was es vorher schon gab, wo man einfach eigentlich nur zugreifen braucht. Natürlich muss man das dann noch mit seinem Manager oder so abklären, ob das auch okay ist, dass man an einem Thema arbeitet, aber ich denke, meistens haben die da nicht wirklich was dagegen.
Wir sprechen das Thema in fast allen unseren Podcast-Episoden an, wo wir jemanden aus dem Apex-Team hier haben. Aber ich stelle mir das so schwierig vor mit einem Team von 100 Entwicklern, die jetzt nicht tagtäglich zusammen sind. Ich kann mir das sehr gut vorstellen.
Sind es 100?
Bis hin zu 100.
Hat Mike eben gesagt.
Oh, hat Mike in der letzten,
Mike sagt,
hat der Mike in der letzten Folge gesagt.
Insgesamt sind sicher
100. Genau. Und also als wir gestartet sind, waren das so 10, 15 Leute im Apex-Team, dann kann ich mir das sehr
da
gut vorstellen.
Da waren es auch schon mehr, das war halt wirklich der Core-Core.
Der Core, genau. Da
wenn
waren
ich jetzt Core-Core sagen würde, wären es wahrscheinlich so um die 60, aber wirklich nicht gezählt gerade.
Aber so, also so groß ist gefühlt Apex auch, wenn man sich nur, nur den Page-Designer und nur die Applications anguckt, so groß kann das doch nicht sein, dass jeder von diesen 100 Leuten oder sagen wir 60 Core-Entwicklern aktiv an einem Feature arbeitet.
Doch, tatsächlich. Glaube ich, arbeiten die meisten an Feature. Aber das muss nicht immer ein Core-Feature sein, das kann auch eine Sample-App sein. Das kann auch, die unterstützen andere Teams. Dann werden Plugins gebaut. Auch viel für intern. Also wir haben intern, benutzen wir ja selber zum Managen von allen möglichen Dingen Apex-Apps. Und dann haben wir natürlich auch Entwickler, die an internen Apps für uns selber bauen, um irgendwie die Developer-Experience zu verbessern.
Ja.
Also es ist genug zu tun auf jeden Fall. Es ist nicht nur immer alles Core-Development.
Und es ist ja auch, ich weiß gar nicht mehr, wer das erzählt hat. Ich glaube, Marc, der meinte ja auch, dass es in dem Team sind ja auch die Education-Leute, ne, die dann diese ganzen Schulungen da aufsetzen, oder?
Das auch. Ja, es gibt auch eine QA-Abteilung, den musst du zuarbeiten. Es gibt Documentation, die müssen zu irgendeinem Zeitpunkt Screenshots und die Dokumentation verfassen. Dem muss man dann vielleicht behilflich sein und gewisse Features erklären. Also es gibt wirklich genug zu tun.
Okay, dann gehen wir mal in dein Thema rein, was du heute erzählst, wovon du heute erzählst, nämlich in deinem Vortrag. Du grinst schon so. Wir hatten ja vorher kurz
Morgen. Ja, es ist jede Menge Zeit.
Stimmt,
ja.
Dann wäre der Vortrag ja schon gewesen heute. Genau,
das
noch eine
schön.
Menge Zeit. Ja, dann hättest du ihn gerade hinter dir. Also gerade um die Uhrzeit, wo wir gestartet haben, wäre dein Vortrag vorbei gewesen. Und dort sprichst du über File-Handling. Und du hattest es ja auch schon erzählt mit dem Item, was du dort verändert hast. Und du hattest ja vorher, meine ich, auch schon ein Plugin veröffentlicht. Dropbox-Uploads drin hattest.
Ich glaube,
also,
ich habe mittlerweile bestimmt 3 oder 4 File-Uploader in meinem Leben gebaut für Apex. Ja, ein Open Source, das was damals die Dropzone JavaScript Library benutzt hat. Eins für Forex, das stand dann auch zum Verkauf als bezahlbares, gewartetes Plugin. Eins innerhalb von Oracle und eins innerhalb vom wirklich Core-Produkt.
Das heißt, die letzte Variante wird dann wahrscheinlich auch die beste gewesen sein.
Ja, die letzte Variante ist ja jetzt dieser Item-Type-Plugin. Der wurde in dem Falle eigentlich nur enhanced, um also eine Drop-Zone-like-Bedienung zu haben. Das heißt, du kannst per Drag und Drop jetzt was reinziehen und das steigert halt den Komfort. Auf meiner To-Do-Liste steht nach wie vor so ein Ajax-based File-Uploader, der einfach zur Laufzeit der Seite dann eine Datei hochladen kann.
Und ohne Submit dann.
Genau.
Jetzt wurde ja in einem der letzten Releases wurde ja auch eine Cropping-Funktion hinzugefügt. Hast du da auch mitgewirkt?
Das hat tatsächlich jemand anders aus dem Team gemacht, aber ich kenn's auf jeden Fall.
Ja. Wird wahrscheinlich auch Inhalt deines Vortrags sein. Oder also
es ist mit dabei. Also es geht um Image-Upload, Download, es geht um normalen File-Upload, Download, es geht nicht nur innerhalb von Apex, also was man an deklarativen Möglichkeiten hat, um überhaupt Files in die Datenbank zu kriegen und wieder rauszukriegen, sondern auch, wie man das eventuell mit PLSQL oder JavaScript ein bisschen mehr advanced machen kann, wie man per REST ORDS Web Services Files hochladen, runterladen kann, wie man mit DBMS Cloud Package in einer OCI Cloud Instance in so ein File Bucket eine File reinschiebt und wieder rauskriegt. Von dem her, da gibt's, glaube ich, viel zu erzählen.
Ja, vor allem, also das erzählst du alles in deinem Vortrag?
Ja, ich hoffe, das wird was.
Wow.
Live-Demo, nur Live-Demo.
90 Minuten, 45.
Genau, also es sind
hoffentlich funktioniert jedes System, hoffentlich ist jeder REST Web Service am Start.
Es sind viele Themen und tatsächlich mit dem Bucket wollte ich auch schon fragen, weil ich habe, also vielleicht haben auch andere so kleinere eigene Projekte in der Oracle Cloud auf der Free-Tier und das ist dann natürlich super interessant, weil da hast du ja nochmal 20 GB for free quasi, den du dann auch nutzen kannst, um da Files abzuladen.
Genau.
Ja, nice. Okay.
Ziemlich gut. Also die Favoritenfunktion sagt schon, dass du knapp 60 Leute hast, die sich deinen Vortrag schon mal vorgemerkt haben.
Ich hab's auch gesehen und ich dachte, das ist so wichtig. Das ist doch auch nicht. Jetzt ist der Druck etwas hoch.
Vielleicht ist es der Dialekt, der die Leute anzieht. Das würde ich Stelle auch nochmal gerne nennen. Also ich glaube, es ist erst der zweite Podcast, den wir mit
einem bayerischen Akzent.
Ja, das ist Wahnsinn. Also ich tendiere dann immer dazu, das auch nachzuhaben. Aber nee, das lassen wir in dem Podcast lieber
so
sein.
So geht es mir mit Österreichern, siehst du?
Achso, aber so groß kann man das nicht.
Ich liebe es.
Das ist wunderbar. Okay, vielleicht können wir noch einmal darüber sprechen. Du hast von der Community-Arbeit. Du hast bei Apex.World mitgewirkt damals.
Ja.
Was waren denn da deine Aufgaben? Was hast du gemacht?
Eigentlich hauptsächlich, was habe ich denn gemacht? Ist schon lange her. Es war 2015, wenn mich nicht alles täuscht.
Das kann die Caro dir sagen.
Moment.
Habt ihr das recherchiert?
Jetzt steht in deinem Lebenslauf. Also ich bin, ja, ich stalke immer die Leute vorher und sammle alles zusammen.
Vielleicht machen wir es ein bisschen weniger creepy,
jetzt
wenn sie sagen, Lebenslauf ist deine
LinkedIn.
Nennen wir es Social Engineering.
Aber um es weniger creepy machen soll, das war nicht wirklich dein Lebenslauf, an den Caro da ihre Hände bekommen hat, sondern einfach nur deine LinkedIn-Karriere.
So, ja. Habe ich das für alles erwähnt?
Ja, wir haben
schon lange nicht mehr LinkedIn reingeschaut.
Wir haben in der Geburtsurkunde nachgeguckt und haben gesehen.
Stadt Regensburg.
Ja, das steht hier tatsächlich. Ja. Nee, also Apex World, was hast du da gemacht?
Die Plugin-Seite eigentlich hauptsächlich und auf der Startseite, da hat man so einen Live-Ticker mit diesem Twitter-Feed und auch mit dem News-Feed, dass der automatisch refresht, sobald man, falls man den Tab mal von Apex World weggewechselt hätte und zurückwechselt, dass man dann die Ergebnisse quasi neu angezeigt bekommt. Aber hauptsächlich die Plugin-Seite und dass man halt Plugins quasi jetzt von Apex World runterladen kann.
Und dann hast du keine Lust mehr gehabt.
Warum?
Ja,
ich war da nach wie vor lange involviert und ich habe auch lange die Server dazu gepflegt.
Ach,
also
okay.
Die ganze Infrastruktur habe ich damals aufgesetzt. Mittlerweile betreut es, glaube ich, der Maxim hauptsächlich.
Okay, weil hier steht nur ein Jahr, aber...
Ach so, ja, was schreibt man bei so einem Community-Projekt in LinkedIn schon rein?
Grundsätzlich
ich wollte es halt mal erwähnt haben, aber jetzt ohne unbedingt da beim Zeitraum akkurat zu sein.
Grundsätzlich schreibt man da bis heute rein, damit da steht, ich mache das seit 15 Jahren. Das ist dann.
Ja, 15 mache ich es auch nicht, aber ich war da jetzt bestimmt 2-3 Jahre so on and off immer wieder dabei.
Ja.
Mhm.
Wie war, weil ich habe schon das Gefühl, wenn du so von Themen sprichst, dass du dann viel auch so von JavaScript-related Sachen oder verbundenen Sachen quasi sprichst. Ist das so auch das, wo du quasi herkommst aus der Richtung?
Von der JavaScript-Entwicklung? Es ist tatsächlich so, das hat sich lange gar nicht, war nicht absehbar unbedingt, dass ich mal Softwareentwickler werde. Also ich war schon immer computerinteressiert und damals, keine Ahnung, hat man einfach geschaut, dass man zum Beispiel ein Game irgendwie hacken kann, dass man das nicht bezahlen muss und spielen kann. Und so ein Interesse war immer da. Da hat man teilweise Kommandozeilenbefehle absetzen müssen. Also es war ganz interessant. Aber irgendwann war es dann eher so die Ingenieursrichtung, was ich eingeschlagen habe. Elektrotechnik. Aber so nach 2 Semestern habe ich da einfach festgestellt, das ist nicht so das Wahre. Und das war mir viel zu technisch und Mathe- und Physiklastig.
Ja.
Und damals hatte ich einfach, ich glaube, das war so ein Wahlpflichtfach während des Studiums, Webdesign für Anfänger. Und das hat mir voll gefallen eigentlich. Und dann habe ich das eigentlich weiterverfolgt und habe dann eine Lehre zum Fachinformatiker Anwendungsentwicklung gemacht. Mhm. Genau.
Na, dann.
So war ich in der Softwareentwicklung dann angekommen.
Ja, wenn wir sind auch Fachinformatiker, aber für Systemintegration.
Genau, beide Systemintegratoren, ja.
Die zwei gab es. Gibt es die immer noch? Ich weiß nicht, heißt der Bibel oder so?
Ja. Es gibt mittlerweile noch einen dritten, meine ich, für Auswertung oder sowas. Also für BI.
Also ich glaube sowieso, dass jeder, der Anwendungsentwicklung macht, auch ein Stück weit Systemintegration, zumindest Server aufsetzen, so die grundlegenden Sachen von Windows-Maschinen und Linux-Maschinen lernt. Und genauso auch andersrum. Also wir mussten auch Programmierkurse ablegen oder Programmierkurse in der Schule haben als Systemintegratoren. Da hat man das System out Printline in Java gelernt.
Ja, so ja zum Beispiel.
Ja.
Oder
ja.
PHP, es hat mir...
Ich fand das gut.
Ja.
Also mir hat das tatsächlich damals besser gefallen als im Studium. Ich habe dann nur nebenbei irgendwann mal Wirtschaftsinformatik noch studiert. Wobei man bei Wirtschaftsinformatik natürlich immer sagen muss, da ist schon 50% Wirtschaft und BWL dabei.
Ja.
Das hat nicht so viel Spaß gemacht. Und der Rest hat man irgendwie durch Job und eben die Lehre vorher schon eigentlich kennengelernt. Von dem her, ich fand die Ausbildung am Ende eigentlich das, was am meisten gebracht hat.
Ja.
Und da bist du dann quasi als Webentwickler aus der Ausbildung rausgegangen und konntest halt mit PHP, mit den gängigen Websprachen arbeiten?
Oder, nee, tatsächlich nicht. Die Ausbildung macht man normalerweise, also so ist es zumindest in Bayern oder ich denke ganz Deutschland, ist ja ein duales System.
Also hast Bayern ja normalerweise. Und jetzt haben wir sie alle gegen uns, wenn wir sowas sagen. Sorry.
Das heißt, man arbeitet ja irgendwo und geht dann noch in die Berufsschule, ja, so nebenbei. Und das war einfach eine Firma, wo im Versicherungsbereich aktiv war und eine Oracle Forms-Anwendung hatte.
Ah, okay, da kam schon
der erste. Und so kleine Satellitenanwendungen wollten die damals in Apex tatsächlich bauen, weil die einfach irgendwo auf einer DOAG oder so gehört haben, dass das für so kleine Webanwendungen ein gutes Tool ist. Und da bin ich rangehockt worden. Also eigentlich von Tag 1,
spannend,
wo die Ausbildung losgegangen ist, hatte ich schon mit Oracle und vielleicht Tag 13 mit Apex zu tun.
Welche Version war das?
3.1 oder 3.2, irgendwie sowas. Also 2008, was war da gerade der Release? Müsst ihr jetzt nachschauen.
Das heißt, mit dem Release von Apex 4.2, wo die Dynamic Actions kamen, hattest du dann endlich dann die Möglichkeit, mit JavaScript zu arbeiten.
Ja, aber damals war ich ja noch gar nicht so weit. Also das ist ja ein Learning-Prozess. Ich habe ja auch quasi erstmal nur, du kennst ja das alles nicht. Und da war ja noch kein Vollprofi-Softwareentwickler zu dem Zeitpunkt. Das heißt, du benutzt halt Apex erstmal von dieser Low-Code- Perspektive und klickst dir so deine Sachen zusammen. Hm. Und dann googelst halt so rum, wie man so ein bisschen mehr Advanced Topics halt angehen kann. Mit HTML im SQL vermischt, ja, und was weiß ich, was man da damals für Verbrechen in Form von Source Code hinterlassen hat. Aber am Ende lernt man aus sowas natürlich auch. Von dem her war das ganz positiv.
Apropos daraus lernen. Was würdest du jemandem, der jetzt genau an dem gleichen Punkt steht wie du damals, also quasi nach dem Elektrotechnikstudium, wo du dann in die Lehre gegangen bist, was würdest du jemandem raten, der jetzt vor dem gleichen Punkt steht?
Es ist immer schwierig, weil was für einen funktioniert, muss nicht unbedingt für jemand anders funktionieren. Allerdings finde ich dieses ganze Studiengedöns und dass man dann einen Master noch ranhängen muss. Also wenn man wirklich irgendwann in die Forschung geht oder wirklich vorhat, in die Chefabteilung von einem Großkonzern mal vorzudringen, mag das wahrscheinlich ein Requirement sein. Allerdings, glaube ich, sollte man schon auch einfach schauen, dass man irgendwie ins Doing kommt. Also es muss nicht immer alles theoretisch sein, sondern ich habe viel mehr im Job am Ende gelernt wie in irgendeiner Schule. Und eine Schule kann dich ja immer nur allgemein darauf vorbereiten, was total sinnvoll ist. Aber so dieses letzte bisschen habe ich eigentlich immer so aus dem Job rausgezogen. Und immer halt schauen, dass man irgendwie was findet, was einem auch gefällt, weil dann kann man auch die Power reinhängen, was man vielleicht für ein Thema, wo man nicht so viel Lust drauf hat, nicht übrig hätte.
Mhm. Hast du das Gefühl, also bei, du hast es ja eben schon gesagt, in so Großkonzernen, da ist es ja manchmal auch Anforderungen, dass du ein Studium hast, also ein abgeschlossenes Studium, um dort vielleicht bestimmte Positionen einzunehmen oder überhaupt angestellt zu werden. Hast du das Gefühl, das ist bei Oracle ähnlich? Weil Oracle ist ja auch riesig.
Das ist definitiv so. Mhm. Also vor allem, glaube ich, vor allem im amerikanischen Raum, Coding-Interviews, wie man es so aus dem Internet kennt, wenn man so nach Google Coding-Interview mal googelt.
Okay.
Also mit Whitechart, ja, und da Source Code ranschreiben, glaube ich, ist für Studienabgänger da komplett die Normalität. Mhm. Also relativ schwierig tatsächlich in so einem Silicon Valley Großkonzern im IT-Bereich, glaube ich, als Entwickler reinzukommen.
Ja.
Musstest du auch solche Tests noch absolvieren, nachdem eigentlich schon deine Reputation vorher aus der Community eigentlich schon da war?
Es war definitiv natürlich an der Stelle einfacher, weil du hast ja den eigentlich schon gezeigt in Form von Open-Source-Tätigkeiten. Also die haben ja quasi meinen Source-Code anschauen können.
Ja.
Dass das in dem Bereich, glaube ich, passt, fachlich zumindest. Und die haben mich ja auch schon ein Jahr beobachten können, wo ich da als Freelancer eben tätig war.
Okay.
Von dem her war dann das eigentliche Interview, waren eher ja Gespräche, so dass man sich halt kennenlernt, weil man da vielleicht dann doch nur mit Personen gesprochen hat, mit denen man vorher nicht so viel gesprochen hat.
Ja.
Hattest du dann auch Interviews mit den amerikanischen Kollegen? Oder?
Eigentlich hauptsächlich.
Ah, okay.
Also in meinem Fall war das der Joel, der John und die Hillary, glaube ich. Genau. Also man hat 3 Interviews in dem Fall.
Ja.
Ach, einzeln, nicht in der Gruppe, okay. Aber hast du den Eindruck, dass das Team aktiv nach wie vor noch weiter wächst? Oder ist es durch die Cerner-Geschichte und durch die Covid-Geschichte?
Ich glaube, es gibt immer ein Need, ob jetzt nochmal 100 auf einmal dazukommen quasi. Ja. Das weiß ich jetzt nicht, glaube ich jetzt auch nicht. Aber ich glaube, gute Leute sind immer gesucht. Wie es in jeder Firma eigentlich ist.
Ja, ich glaube, aber irgendjemand hatte auch erzählt, dass sie dann, nachdem so dieser erste große Schwung kam, dass man dann erstmal gesagt hat, okay, jetzt müssen wir uns erstmal wieder finden, müssen wir nochmal gucken.
Naja, es war auch für die IT-Branche, vor allem 2022, glaube ich, hat man ja in die Medien oft gehört, Facebook stellt 15.000 Leute aus, ja. Google hat jetzt irgendwie Leute ausgestellt. Oracle, glaube ich, war auch ein paar, aber nicht viele. Aber dafür hat man natürlich ein bisschen auf die Bremse gedrückt, was, wenn es um Neueinstellungen geht. Und das muss dann extra genehmigt werden und so weiter und so fort. Von dem her war es da ein bisschen ruhiger, ja.
Und in deinem alltäglichen Arbeiten, weil da verweise ich jetzt noch auf Ronny, der hatte nämlich erzählt, dass er das gerne nutzt, dass er viel, also auch manchmal Termine mit amerikanischen Kollegen hat oder zu den Zeiten, sage ich mal, dass er dann seinen Tag entsprechend aufteilt, dass er morgens oder vormittags was macht, dass er dann späten Abend nochmal was macht, aber dazwischen dann vielleicht Pause. Hast du auch so einen anderen Rhythmus, sage ich mal?
Also ich bin jetzt nicht, ich fange nicht um 7 Uhr morgens das Arbeiten an, sondern eher gegen 9 finde ich mich in meinem Büro ein. Aber ja, wir sind komplett flexibel eigentlich. Also ich habe es meistens so, dass ich dann doch so von 9 bis 5, 6 arbeite. Mhm. Aber dann kommt schon auch häufig vor, dass das einfach abends nochmal gearbeitet wird. Ja.
Und macht auch noch viel über Slack dann, ne?
Genau. Also abends schaue ich schon, dass keine Meetings mehr sind, weil Kinder schlafen und so. Das muss nicht sein. Aber ansonsten, ob ich jetzt auf der Couch mir ein Video anschaue oder ob ich mal nur mal schnell einem Kollegen per Slack helfe, das ist mir eigentlich egal und mir macht es auch Spaß von dem her.
Das ist also mal das Thema Work-Life-Balance, ist dann auch tatsächlich komplett geblendet. Du machst keinen harten
Cut. Es vermischt, aber es hat ja auch Vorteile. Ich habe ja trotzdem auch die Freiheit, dass du jetzt sagst, geh jetzt mal kurz einkaufen zu einer Zeit, wo vielleicht nicht 1000 andere einkaufen sind. Oder wenn der Postbote klingelt, bist du halt einfach verfügbar. Oder wenn ich jetzt einfach mal nachmittags Lust habe, 5 Kilometer laufen zu gehen, dann gehe ich halt 5 Kilometer laufen.
Bist du heute Morgen 5 Kilometer
gegangen? Nein, weil das war 7 Uhr, das war minus 1 Grad, 1 Grad, keine Ahnung. Sehr kalt.
Einmal für unsere Zuhörer nochmal zu, damit die ein bisschen nachvollziehen können, was wir jetzt hier gerade angesprochen haben. Hier auf der Apex Connect hat sich eine Laufgruppe gefunden, beziehungsweise gibt es so ein kleines Event, das nennt sich der 5K Fun Run, jetzt der 5 Kilometer Fun Run hier, am benachbarten See. Haben da ein paar Begeisterte, ich kann es mir nicht anders erklären, aber die müssen sehr begeistert fürs Laufen sein. Heute Morgen um 7 eine große Runde gedreht und sind gemeinsam gelaufen, gejoggt.
Da muss man echt begeistert sein.
Ich dachte, die 5 Kilometer, die du gerade erwähnt hast, hättest du heute Morgen auch absolviert.
Ja, ich bin eher der Läufer, der zwar läuft, dass er einigermaßen irgendwie ein bisschen fit bleibt, weil aus ITler man sitzt schon recht viel, von dem her ein bisschen was tun schadet nicht. Aber du siehst mich beim Laufen jetzt nicht mit einem Lächeln auf den Lippen.
Ich glaube, das war heute Morgen nicht anders. Aber ich habe jetzt gerade so Vorstellungen. Ich werde später mal, glaube ich, die AI anschmeißen. Das ist ein Thema, was wir gerne noch mal ansprechen können. Wie siehst du das? Dann haben wir so ein bisschen so ein vergleichbares Bild. Wir haben ja dieses Mal unsere Kategorien nicht mitgebracht. Aber um die Vergleichbarkeit mal zu haben, wie siehst du denn den Einsatz von AI in der zukünftigen Entwicklung? Generellen Entwicklung, nicht nur bei Apex, sondern.
Ich glaube, wir stehen da gerade erst am Anfang von dem Ganzen, aber das wird durchaus ein großes Thema einnehmen. Also, du siehst ja jetzt schon, wenn wir mal ChatGPT aus Spaß ausprobieren, das haben mittlerweile ja viele aus Spaß ausprobiert, die Antworten sind ja, die sind jetzt nicht akademisch korrekt unbedingt, aber wenn du jetzt nur eine Hilfestellung willst, dann liefert der schon ziemlich gute Ergebnisse. Also ich würde jetzt mit dem keine Bücher verfassen, außer vielleicht Kinderbücher, aber ansonsten ist das durchaus brauchbar und wenn man denen einen gewissen Kontext liefert, also so eine AI, dann bringt die ja gute Ergebnisse zurück. Also ist schon faszinierend, vor allem was da mittlerweile im künstlerischen Bereich auch möglich ist, also im Bilder generieren und so, das ist völlig abgespaced.
Ja.
Also, das wird auch immer mehr. Also wie der Mike heute schon gesagt hat, es kann durchaus sein, dass Coding-Interfaces in Jahren, das wird jetzt nicht morgen vor der Tür stehen, durchaus vielleicht so ein bisschen wie WhatsApp sind. Mhm. Du lieferst denen irgendwie einen gewissen Input und der liefert dir Output.
Mhm. Ja, auch die Entwicklung in der kurzen Zeit, ne? Wo das Thema dann so, also es kam ja dann erst hoch, es wurde dann Mainstream quasi und dann innerhalb eines Jahres, was diese Bilder, also hier, wie heißt das nochmal über Discord? Da gibt es so eine
Engine, ja, ich habe das auch gerade im Kopf gehabt und habe auch das
jetzt nicht mehr gefunden. Danke.
Ja. Was die innerhalb eines Jahres so verändert haben an den Bildern, das ist schon interessant. Was mich da interessieren würde, weil es gibt ja auch jetzt neben ChatGPT, das ist ja mehr, ich sag mal, so ein allgemeines.
Midjourney. Ich habe mal kurz nachgeschaut.
Ja, danke.
Entschuldigung.
Jetzt kann ich meine Gedanken wieder auf die Frage konzentrieren.
Das hat mir jetzt nicht losgeschlossen. Ja.
Ich war auch nicht schneller mit einem Finger hier auf dem iPad, aber.
Genau, also das ChatGPT ist ja mehr so ein, ich sag mal, allgemeines Ding, auch für Texte, E-Mails.
Ja, der kann auch Code schreiben, ne?
Ja, natürlich.
Also ich habe den auch mal gefragt, schreib mir ein Apex-Plugin, und der weiß zumindest, also der liefert dir die Grundbausteine dazu. Also der weiß, es gibt eine Ajax-Routine bei so einem Plugin, es gibt eine Rendering-Routine. Der weiß auch, was man jetzt in der Rendering-Routine vielleicht macht. Das ist ewig alter Code, was der in dem Beispiel jetzt gefunden hätte. Also das würde ich so heute nicht mehr programmieren, aber trotzdem erstaunlich, dass der mit einem Satz Input dann doch was Brauchbares zumindest liefert.
Das stimmt. Das sehe ich dann immer so ein bisschen auf der einen Seite, und auf der anderen Seite gibt es ja auch sowas wie GitHub Copilot zum Beispiel, wo dann ja auch wahrscheinlich deine Repos, deine öffentlichen, mit reingezogen
werden. Das wird so sein.
Aber das ist doch dann 5 Jahre alter Code, der da beigetragen wird.
Ja, nicht security gereviewt.
Das stimmt, ja. Da würde mich trotzdem interessieren, ich weiß nicht, ob du mit Visual Studio Code oder sowas entwickelst, ob du vielleicht so etwas auch mal benutzt als Hilfestellung.
Ich habe das ausprobiert. Es ist natürlich schon sehr gefährlich. Man sieht ja diese Kurve von den ChatGPT-Usern, die steil nach oben geht, aber die Kurve von Stack Overflow-Benutzern geht steil nach unten, weil jeder jetzt nur noch ChatGPT anscheinend fragt für irgendwelchen Coding-Input oder so, oder generell im IT-Bereich. Muss jetzt nicht nur Coding sein. Das hat aber auch den Nachteil, dass irgendwie das Wissen ja irgendwie auf den Stand dann zurückfällt. Solange das Internet keinen neuen menschlichen Content generiert, kann man auch KI nicht auf neuen Content trainieren. Von dem her sehe ich es ein bisschen kritisch. Als Helferlein finde ich es im Moment gut. Ich benutze das auch ab und an. Aber man muss sich schon immer genauestens anschauen, was man da zurückgeliefert bekommt.
Ja.
Aber so für ein Advanced Autocomplete beim Coden zum Beispiel, kann man es benutzen, warum nicht?
Und dann sprichst du dann mehr von ChatGPT oder von Copilot?
Copilot. Oh, die benutzen ja im Endeffekt eine ähnliche Engine, glaube ich.
Ja, ja. Und habt ihr sowas Ähnliches? Weil ich habe gehört, bei, ich glaube, Microsoft gibt sowas intern mittlerweile auch. Nee, das war bei einem Kunden. Die haben intern auch sowas wie ein Modell halt aufgesetzt, was sie dann fragen statt GPT. Habt ihr sowas in Oracle auch aufgebaut?
Sicherlich. Ich glaube, dass ich bin da überhaupt nicht im Thema.
Ja.
Ich glaube, dass Oracle Schweiz da vor allem auch viel in dem Bereich macht.
Okay. Ich dachte, vielleicht habt ihr dann da schon so diese ganzen Apex-Sachen reingehört.
Wenn, dann würden wir das ja eher inkludieren und in der Produkt einbauen.
Ja, das
stimmt.
Aber
so die wirkliche Science dahinter treiben, das macht in dem Fall ein AI-Team.
Ja, klar. Macht ja auch Sinn.
Genau, ja, also ich würde sagen, wir haben super viele Fragen besprochen als kleinen Kontext. Wir haben diesen Podcast hier relativ kurzfristig geplant, weil wir gesehen haben, dass du hier auf der Konferenz bist und wollten die Gelegenheit einfach mal nutzen, mit dir zu sprechen. Nochmal das Kompliment für den tollen Dialekt. Ich mag
das
sehr gerne.
Darf ich kurz was sagen?
Ja, bitte, du darfst.
Also die haben mich heute früh beim Frühstück einfach überrascht und ich konnte dann eigentlich gar nicht mehr Nein sagen. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht.
Aber das liegt natürlich auch unserem charmanten Auftreten beim Frühstück.
Ja, es war sehr charmant.
Ja, den Teller aus der Hand genommen und dann erst wieder gegeben, wenn
so, liebe Leute, plant man übrigens Podcast-Sessions.
Genau. Ja, gut, wunderbar. In diesem Sinne bedanke ich mich bei dir, Caro.
Ja, danke auch.
Und ich bedanke mich natürlich auch bei dir, Daniel.
Ja, danke auch. Es war schön.
Und ich bedanke mich natürlich zu guter Letzt auch bei unseren Zuhörern, die hier regelmäßig reinhören. Vielleicht den Hinweis an der Stelle nochmal: egal über welche Plattform ihr zuhört, ihr könnt uns gerne Feedback zu den Folgen wiedergeben. Ihr könnt uns sagen, was ihr gut fandet, was ihr nicht so gut fandet, wen möchtet ihr gerne hören, oder lasst uns einfach eine Bewertung da. Ich habe gehört, das ist innen danach zu fragen. Wir können einfach mal.
Wie war das? Ein Like, ein Kommentar?
Ja, und die Glocke an. Geht das auch hier? Ich weiß nicht. Ihr könnt uns ja überall konsumieren. Ihr könnt uns ja bei Apple Podcasts hören. Ihr könnt uns in einem RSS-Feed abonnieren. Ihr könnt dieser Spotify, Apple Music oder Apple Podcasts. Ihr könnt überall hören. Ihr könnt kommentieren. Ihr könnt Sterne vergeben. Macht das gerne fleißig. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wir hören uns in 2 Wochen wieder und wünschen euch einen schönen Resttag. Daniel, dir natürlich eine schöne Konferenz noch. Gutes Gelingen beim Vortrag morgen. Caro, wir sehen uns dann gleich.
Ja.
Wunderbar. Vielen Dank und bis dann.
Bis dann.